Das geheime UFO-Forschungsprogramm der USA war wesentlich umfangreicher als bislang bekannt. Nicht nur UFOs hatte man im Blick, sondern auch all die seltsamen paranormalen Phänomene ringsherum, unter anderem auf der Skinwalker Ranch. Darüber gibt es jetzt sensationelle neue Informationen aus einem neuen Buch. Wir reden mit dem Investigativjournalisten George Knapp, der dieses Buch mitverfasst hat, und mit einem Wissenschaftler, der an dem geheimen UFO-Forschungsprogramm in leitender Stellung gearbeitet hat. Außerdem reden wir mit Ralph Blumenthal von der New York Times über seinen historischen Artikel von 2017, der die ganzen Enthüllungen überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. All das und mehr jetzt bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Davon reden wir schon seit Jahren, aber jetzt kommt die ganze Sache wirklich in Fahrt. Und wie gut, dass ich das nicht alleine bestreiten muss. Hier ist er wieder, der sensationelle Dirk Pohlmann.
Ja, und es gibt tatsächlich immer neue Entwicklungen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell so viel Essentielles gibt, über das man berichten kann. Ist aber so. Also wird interessant.
Es wird richtig interessant, und zwar nicht nur aus den üblichen verdächtigen Quellen, die man so kennt, sondern vor allem auch, ja, auch von dort wird es interessant. Nein, auf der anderen Seite musst du noch mal gucken, vielleicht ist es dort. Genau. Wir bekommen inzwischen sogar von höchster astrophysikalischer, wissenschaftlicher Seite ein großes Interesse bekundet. Guck mal hier, dieser Mann hier ist rechts, das ist der Chef der NASA, der heißt Bill Nelson, der war kürzlich in einem Interview bei der University of Virginia und ist dort ziemlich lange interviewt worden und hat am Ende dieses Interviews selbst das Gespräch nochmal auf UFOs und Außerirdische gebracht. Er wurde hier befragt über das neue Raketenprogramm, über Missionen, die es so gibt und so weiter. Und der Mann war früher übrigens auch selbst mal Senator. Ich glaube, 19 Jahre lang Senator von Florida, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, und ist er hat eigentlich Politiker und kein Wissenschaftler, ne?
Genau. Also. Und das ist das Interessante. Und jetzt sagt er hier, guck mal, ich habe ja noch gar nicht über außerirdisches Leben gesprochen. Ja, was glauben Sie denn, was wir auf dem Mars machen? Wir suchen nach Leben. Das gehört zur Mission von NASA. Darum geht es bei dem Teleskop. Gibt es anderswo Planeten, wo es Leben gibt? Und dann fängt er an, über diese UFO-Videos von der Navy zu sprechen, die veröffentlicht wurden 2017. Er sagt, Sie kennen ja die Videos, die die Navy-Piloten im Jahr 2004 aufgenommen haben. Und er sagt, seitdem gab es schon 300 weitere Sichtungen. Ich frage mich, woher er diese Informationen hat. Wahrscheinlich aus diesem Classified Briefing, aus dem geheimen Briefing, das er erhalten hat. Er sagt, ich habe mit den Piloten gesprochen, die wissen, was sie gesehen haben. Ihre Radars haben auf diese Objekte aufgeschaltet. Sie waren an der Oberfläche und plötzlich waren sie dann dort. Und sie wissen nicht, was es ist und wir auch nicht. Hoffen wir mal, dass es kein Gegner von uns hier auf der Erde ist, der eine solche Technologie besitzt. Aber da ist etwas. Und das gehört zu unserer Mission. Wir halten ständig Ausschau, wer da draußen ist. Wer sind wir? Wie sind wir hierher gekommen? Wie sind wir zu dem geworden, was wir sind? Und ich muss sagen, ich halte das für ein sensationelles Statement, denn es zeigt, dass die NASA nach all den vielen Jahren, in denen sie das UFO-Thema völlig links liegen gelassen oder sogar lächerlich gemacht hat, plötzlich eine 180-Grad-Wende hinlegt und jetzt anfängt, ganz ernsthaft über dieses Thema zu reden. Wenn das kein Paukenschlag ist, das schlägt wahrscheinlich auch in der SETI-Gemeinde ein, wie eine Bombe, würde ich mal schätzen. Denn die haben sich ja bis jetzt immer auf diesen Konsens des Wegguckens verlassen. Die haben immer gesagt, ja, da ist vielleicht gibt's da was, aber die können gar nicht hierher kommen, weil die Entfernungen sind ja viel zu weit und so fort. Und das galt bis jetzt als Entschuldigung, warum man sich die UFOs gar nicht angeguckt hat bei SETI und bei der NASA. Und jetzt kommt plötzlich der NASA-Chef damit rum, dass er diese UFOs, UAPs, diese Tic Tacs da erstens zur Kenntnis nimmt und denen zweitens einen technologischen Grad zuschreibt, den wir auf der Erde nicht haben. Und er sagt, hoffen wir mal, dass es von der Erde ist, jemand von der Erde ist, der solche Technologie besitzt. Das ist doch der Hammer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also du erinnerst dich ja sicherlich noch an unsere Gespräche mit den Wissenschaftlern, zum Beispiel beim Tagen der Raumfahrt, wo deine Frage war immer nach dem weißen Elefant im Raum, also das heißt dem Thema UFOs. Das Thema Astrobiologie ist ja schon länger wissenschafts- und in gewissem Maße auch gesellschaftstauglich. Aber hier ist jetzt wirklich, ich würde das als Paradigmenwechsel bezeichnen, weil plötzlich das Thema UFOs mit eingebaut wird, da wo es hingehört. Es wird wissenschaftlich bearbeitet und es ist immer unter diesem Gesichtspunkt der nationalen Sicherheit. Das heißt, wer fliegt da in unserem Luftraum rum? Sind es interdimensionale Erscheinungen, sind es sozusagen von woanders, also das heißt räumliche Erscheinungen, sind es Erscheinungen in der Zeit, also das sind jetzt Fragen, die aufgeworfen werden und tatsächlich ist es jetzt sowohl von der Wissenschaft, also du hast ja das für mich fundamentale Interview mit Avi Loeb, also das heißt, das sind nicht mehr randständige Gestalten, die sich damit beschäftigen, sondern die Elite der Wissenschaft, jetzt der Chef der NASA. Also in diesen Jahren seit 2017 sind wir doch ein immenses Stück weitergekommen, dass das auch in näherer Zukunft wahrscheinlich nicht mehr zum Diskreditieren und Lächerlichmachen von Personen geeignet ist, das Thema. Auch das ist eine große Entwicklung. Und ich muss sagen, wir kommen ja im Laufe der Sendung noch dazu, dass man einfach sagen muss, also bei allem, was an Misstrauen, warum sich das Militär damit beschäftigt, muss man sagen, dass Lou Elizondo kann man jetzt schon die Person ist, von der man sagen kann, dass sie all diese Sachen angestoßen hat. Und er ist der, wenn man das zurückverfolgt, also im Entscheidungsbäumchen, ist er der Mann, der das möglich gemacht hat, dass all diese Diskussionen, dass all diese Untersuchungen jetzt auch nicht nur, wie gesagt, in dem Fringe-Bereich, also in dem unseriösen, parapsychologischen UFO, das war ja alles Haha, mit dem man sich besser nicht beschäftigt hat, nicht mehr stattfindet, sondern im Bereich der normalen Wissenschaft angekommen ist. Ich muss auch immer denken an das erste Interview, was wir beide geführt haben, wo ich ja auch darauf hingewiesen hatte mit dieser Astrobiologie, mit dem Mars. Also das war ja sozusagen die große Runde. Man sagte, man muss sich doch damit beschäftigen und es ist, mich freut das ungeheuer, weil wir einfach einen Verschritt in Richtung Vernunft weitergekommen sind, den ich selber so schnell nicht für möglich gehalten hätte. Also es wird richtig spannend. Ja. Und es ist
ich
das
hab auch, Thema. Habe auch mit George Knapp ja jetzt ein Interview gemacht, aus dem wir gleich einen kleinen Ausschnitt sehen werden. Und wir haben uns ja das letzte Mal, glaube ich, 2014 in Kopenhagen getroffen. Dann hat er gesagt, Robert, ich kann gar nicht glauben, was alles passiert ist, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich das überhaupt noch miterlebe. Ja, also er wusste natürlich, genau, dass da ein geheimes Programm läuft, aber hat immer dicht gehalten. Und also es ist schon wirklich, man muss wirklich sagen, George Knapp ist die Spinne im Netz. Ja, er ist nicht einfach nur ein Journalist, sondern er hat sogar mit seinen eigenen Recherchen bei diesem ORSAP-Programm mitgeholfen. War nicht Teil des Programms, aber hat denen Informationen gesteckt. Mhm. Also das muss ich sagen, also dieser Mann ist ein unglaublich wichtiger Journalist. Also wahrscheinlich der wichtigste, wenn es bei diesem, wenn es um das Wissen über dieses ganze geheime UFO-Forschungsprogramm im Pentagon geht. Und eine weitere Nachricht, die mich wirklich elektrisiert hat.
Ich will auch nochmal auf George Knapp, weil er das macht, wozu Journalismus da ist. Das heißt, er koordiniert, also das heißt, er nimmt die Informationen auf und ist deswegen auch für ganz verschiedene Personen Ansprechpartner, weil er nichts anderes ist als der Transformator oder der Vermittler von diesen Informationen und nicht versucht, das so seriös wie er kann zu machen, darf deswegen aber von all diesen verschiedenen Fraktionen als Gesprächspartner akzeptiert ist. Also das ist eigentlich ein idealtypisches Beispiel, wie das laufen sollte, wie Journalismus dazu beitragen kann, Themen in der Gesellschaft zu installieren, die es auch wert sind. Also wir kommen ja heute in dem Gespräch dazu, dass wir von 1950, von 1960 auch reden werden, wo eigentlich auch der Kenntnisstand schon da gewesen ist, aber es hat eben nicht stattgefunden. Und es ist, auf der einen Seite ist es, wie gesagt, Lou Elizondo, aber George Knapp, also jeder, der sich mit dem Thema auskennt, weiß, welche Bedeutung er in den USA hatte, weil er als seriöser Journalist mit einem bestimmten Ruf sich dieses unseriösen Themas angenommen hat, es bearbeitet hat, Und ich würde sagen, also wenn man jetzt so guckt, wenn man also eine historische Arbeit drüber schreiben würde, muss auf jeden Fall auch George Knapp drin vorkommen.
Auf jeden Fall. Er hat Bob Lazar bekannt gemacht. Er ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Area 51 inzwischen die bekannteste Geheimbasis der Amerikaner ist. Die weltweit bekannteste streng geheime Top-Secret-Basis der USA.
Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der
genau.
Welt. Ja.
Genau. Also mit ihm reden wir und Ralph Blumenthal von der New York Times, der diesen Artikel mitverfasst hat, damals im Dezember 2017, und Dr. Colm Kelleher, der zweite Co-Autor dieses sensationellen Buchs Hunt for the Skinwalker, das jetzt rausgekommen ist und in dem all diese neuen Enthüllungen enthalten sind. Das haben die auch zusammengeschrieben mit James Lakatsky, dem Gründer von OSAP, also dem, der wirklich beim Militärgeheimdienst dort war. Also diese Leute sind an der höchsten Stelle angebunden. Die wissen, wovon die da reden. Und Colm Kelleher hat ja selbst dafür gearbeitet. Aber bevor wir dazu kommen, weitere Sache, die mich wirklich elektrisiert hat jetzt in den letzten Tagen. Es gibt so viele Nachrichten, man kommt gar nicht mehr hinterher, ja. Aber eine Sache, die ich wirklich entscheidend finde, ist die hier. Das Galileo-Projekt von Professor Avi Loeb von der Harvard University bekommt jetzt Unterstützung von Luis Elizondo und Chris Mellon. Wir haben ja darüber gesprochen im Interview, habe ich ihn gefragt, ist es nicht vielleicht doch sinnvoll, sich auch mal anzuhören, was die anderen Leute aus der UFO-Forschung sagen? Und sie haben ja da auch Sie haben ja auch eine Frau mit an Bord, die sich mit UFOs auskennt, und das einerseits, und andererseits sagen sie ja, sie wollen ja gar nicht die traditionellen UFO-Forschungswege beschreiten, sondern ganz neue Wege gehen und selber Daten sammeln und so weiter. Und das hat ihn wohl, das war wohl ein Anliegen von ihm, dass er eben doch diesen Weg doch mehr beschreitet, als er das ursprünglich vorhatte. Vielleicht ist ihm unterdessen klar geworden, dass eben das UFO-Phänomen nicht einfach nur eine Sache ist, die, wo man Teleskope aufstellt und das wird schon was vorbeischwirren, wie so ein Fischernetz. Er hat es ja immer so gesagt, du wirfst ein Fischernetz aus und irgendwas geht ja schon in die Fänge. So einfach ist das wohl nicht, sondern wir haben es ja hier mit einem Phänomen zu tun, das ganz offensichtlich intelligent unterwegs ist und das sich an bestimmten Orten rumtreibt und Motive verfolgt und natürlich weiß, wenn es beobachtet wird. Und jetzt neulich war ich auf der UFO-Konferenz in Barcelona und habe dort mit einem Mitarbeiter einer großen Weltraumagentur gesprochen und er hat gesagt, wie untersucht man ein Phänomen, das nicht untersucht werden will und das uns untersucht.
Und ganz genau. Der zweite Teil ist der entscheidende Punkt, ja. Also wir gehen immer davon aus, wir sind diejenigen, die hier mit dem Fernglas rumstehen, aber da muss man sich drüber im Klaren sein, wir sind wahrscheinlich die Insekten, die man bemerkt hat, während man die Mine abräumt. Das war ja immer der Vergleich. Und wenn sie nett sind, betrachten sie uns auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir ein Lebensrecht haben, ja. Sollte man sich ja immer vergegenwärtigen. Ja.
Genau. Und wenn wir Glück haben, erwischen wir die, aber dann ist es nicht Glück, sondern ist es wahrscheinlich, weil die das wollen. Und Chris Mellon und Luis Elizondo sind jetzt mit an Bord des Galileo-Projekts und das finde ich wirklich eine super Nachricht. Und es ist ja auch wirklich toll, hier die Nachricht, hier ist nochmal die offizielle Website vom Galileo-Projekt. Der Claim lautet irgendwie Daring to look through new telescopes. Wir wagen es, durch neue Teleskope zu schauen, ja. Also sie wagen es, also diese Anspielung auf where no one has ever gone before, ne, so wohin
das niemals. Das ist eine Anspielung auf Galileo auch ganz sicher. Also das Galileo genau. Mit der Änderung des Weltbildes, der durchgeguckt hat und dann eben auf die Idee kam, also das heißt, das ist ja das Berühmte, die Erde bewegt, wir bewegen uns doch, oder das ist die Änderung dieses Weltbild, also eigentlich ja Kopernikus, aber darauf ist das sicherlich eine Anspielung. Und ich glaube, ich sag mal so, dass ich glaube, in dem Interview, was du geführt hast, als der Avi Loeb, also das Interview bitte, ich glaube, du hast es mittlerweile auch wirklich online für alle, gell? Also das heißt,
ganz oder? Genau. Es ist jetzt inzwischen, so wie du dir das gewünscht hast, ist es jetzt also auch in voller Länge hier zu sehen auf exopolitik.org und natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Da kann man sich das angucken, auch auf Deutsch. Wir haben es also in voller Länge da hingestellt.
Es ist wirklich fundamental wichtig. Es ist, für mich ist das, sozusagen können andere Leute natürlich, dürfen es anders sehen, aber damit ist das Thema im Bereich der obersten Wissenschaftlergarde angekommen. Und ich glaube, dass Avi Loeb aus taktischen Gründen das mit den UFOs gesagt hat, weil es da vielleicht noch so aussah, als wenn ihn das seine Untersuchung beschädigen könnte. Das ist aber, man sieht an der Tatsache, dass das jetzt anders macht, dass die Entwicklung in die Richtung geht, dass es mit reingenommen wird. Und ich würde mal dran denken, bei dem Überblick und dem Intelligenzquotienten von Avi Loeb, dass ihm von Anfang an klar war, dass er dieses Thema nicht außer Acht lassen kann, wenn er sich damit beschäftigt. Und jetzt ist es eben soweit. Das heißt, Luis Elizondo, das heißt, er ist an der Quelle dran. Er wird das in aller wissenschaftlicher Vorsicht wird er das mit reinnehmen, aber wir sind wirklich, es ist auf dem Weg der Vernunft. Das ist eine, ich finde es eine hervorragende Nachricht, und Avi Loeb ist, ist ein weiteres Indiz und ein weiterer wesentlicher Faktor, der uns zeigt, wie die Entwicklung geht und wohin sie noch hingehen kann. Wir sind auf einem verdammt guten Weg mittlerweile.
Das sehe ich auch so. Und was wollen jetzt Luis Elizondo und Chris Mellon, was haben die eigentlich da beizusteuern? Die sind ja keine Astrophysiker, die kennen sich nicht mit Teleskopen aus. Was wollen die da? Und da haben die gesagt, sie wollen die Mission des Galileo-Projekts unterstützen, indem sie die Standorte auswählen, wo die Teleskope aufgebaut werden. Das ist auch ein interessanter Punkt. Ich hatte genau darüber mit Avi Loeb ja im Interview gesprochen. Wäre es nicht sinnvoll, sich mal dann mit solchen Leuten zu unterhalten? Denn die UFOs werden ja vor allem in der Nähe von Atomkraftwerken gesehen. Sehen. Das ist also so ein Ding. Und genau, und Elizondo sagt, das Galileo-Projekt ist genau die richtige Richtung, die die Wissenschaft da einschlagen sollte. Und das sehe ich ganz genauso. Also es ist eine wirklich, wirklich gute Nachricht, muss man sagen. Besser kann es also gar nicht kommen.
Atomkraftwerke, man muss sagen, allem, was nuklear ist, also Nuklearwaffen und auch nukleare Antriebe. Also das heißt, alles, dieser Indikator ist nukleare, die Nutzung der Nukleartechnik, ne?
Ja, genau. Und auch an politischer Front tut sich einiges, denn im US-Kongress gibt es eine große Mehrheit oder große Solidarität unter den beiden Lagern, sowohl unter den beiden Häusern als auch in den beiden Parteien, darüber, dass man jetzt das Thema mal professioneller angehen sollte. Und also es gibt ja der US-Senat, der US-Kongress besteht ja aus dem Senat und aus dem House of Representatives, aus dem Repräsentantenhaus. Und in beiden Lagern gibt es, wie gesagt, da jetzt Entwürfe, wie man fürs nächste Fiskaljahr diese UFO-Forschung halt weiter treibt. Im US-Repräsentantenhaus ist am 23. September ein Entwurf für den National Defense Authorization Act abgegeben worden oder verabschiedet worden. Und darin gibt es auch einen kleinen Abschnitt, wo das Pentagon neue Verpflichtungen bekommen soll, wie es mit UAP umzugehen hat. Und auch im US-Senat ist am 22. September ein Entwurf für den Defense Authorization Act vorgelegt worden. Da steht allerdings nichts über UAP drin. Allerdings hat der Ausschuss, der Geheimdienstausschuss im Senat schon im Juli Vorschläge zu UAP gemacht. Und diese beiden Gesetzesentwürfe vom Repräsentantenhaus und vom Senat unterscheiden sich eigentlich nicht, also stehen nicht in direktem Widerspruch zueinander, aber haben unterschiedliche Ansätze. Im Repräsentantenhaus geht es eher so um detailliertere inhaltliche Anforderungen, und der verlangt aber dann weniger häufige Berichte an den Kongress. Also sie wollen, dass eine Abteilung geschaffen wird, die die Aktivitäten der UAP Task Force fortführt. Und das war ja diese Gruppe, diese Expertengruppe, die für den Direktor der nationalen Geheimdienste diesen Bericht im Juni, am 25. Juni, erarbeitet hat. Und diese Arbeiten sollen also fortgeführt werden, sollen aufgebohrt werden und in einer größeren Art und Weise dann präsentiert werden. Und es soll ein jährlicher Bericht über UAP übergeben werden, allerdings in klassifizierter Form, also geheim. Und jetzt ging neulich die Meldung durch die alternative UFO-Presse, dass große Enttäuschung, alle Daten, die von der UAP Task Force da untersucht worden sind, sind ja klassifiziert und kommen nie an die Öffentlichkeit. Das war aber keine große Überraschung, denn so war das ja bis jetzt auch. Jetzt gibt es aber Neuigkeiten, also das geht einigen Leuten nicht weit genug. Es gibt nämlich eine Senatorin, die heißt, Kirsten Gillibrand aus
Gillibrand.
Und diese Frau hat einen noch viel weiteren Änderungsvorschlag für das Gesetz vorgeschlagen. Das sehen wir hier mal im Original. Kann man sich runterladen. Wie gesagt, alle Links zur Sendung mit allen Informationen findet ihr, wenn ihr Abonnenten auf ExoMagazin.tv seid, findet ihr unter dem Video auf ExoMagazin.tv. So, und hier unten sieht man hier diese Änderung, die sie sich da vorgenommen hat. Sie will ein Anomaly Surveillance and Resolution Office gründen. So, und wer ist jetzt diese Frau Gillibrand? Sie ist seit 2017 schon Mitglied im Senat, im Ausschuss für Streitkräfte und im Sonderausschuss des Senats für Nachrichtendienste.
Und das ist der entscheidende Punkt, ne? Sie ist an so einer sozusagen Kreuzungsstelle und hat also, sag ich mal, zweimal. Man kann davon ausgehen, sie hat diese ganzen Geheiminformationen bekommen. Und von ihr aus geht jetzt diese Initiative, diese beiden Informationsströme zusammenzulegen und sozusagen neu aufzusetzen. Das ist, sie hat also, wie du es beschrieben hast, den weitestgehenden Vorschlag gemacht, der uns, also das heißt die Öffentlichkeit, am weitesten weiterführen wird in diese Angelegenheit. Also das heißt, dass der Vorschlag ist am interessantesten, sollte man sich deswegen auch angucken und verfolgen, ob es durchgesetzt wird. Ja? Sie sitzt also in zwei, sie steht sozusagen in zwei wichtigen Ausschüssen ist sie vertreten und versucht das jetzt zusammenzuführen.
Ist zur Geheimhaltung verpflichtet, ist in der Lage, geheime Informationen über UFOs zu kriegen, weiß also mit Sicherheit wesentlich mehr als wir und sieht sich deshalb offenbar genötigt, also viel weitergehende Vorschläge zu machen. Zum Beispiel sollen erhebliche Ressourcen für die Untersuchung und UAP und Analyse von UAPs bereitgestellt werden, also viel mehr Geld. Und es soll auch auf Fachwissen von außerhalb der Regierung zurückgegriffen werden, was ich sehr interessant finde. Also sie planen einen Expertenausschuss, einen Unterausschuss von dieser neuen Stelle, von diesem Anomaly Surveillance and Resolution Office, das besetzt wird mit zivilen Wissenschaftlern. Im Gespräch sind da natürlich Avi Loeb vom Galileo Project, aber auch Kevin Knuth von der Scientific Coalition for UAP Studies, SCU. Mit denen muss ich mich auch demnächst mal wieder unterhalten, was es da Neues gibt. Wir hatten ja auch schon mal ein Mitglied des SCU im Interview, das war der eine Geheimdienstler, der ein Paper verfasst hat über ATIP. Und den Link findet ihr, wie gesagt, auch hier unter diesem Video. Und was ich eben auch sehr, sehr gut finde an diesem Vorschlag von der Senatorin Gillibrand ist, dass sie im Gegensatz zu den anderen Vorschlägen auch mehr UAP-Transparenz für der Regierung fördern will. Und zwar sollen die Berichte, die dort jährlich durch dieses Office erstellt werden, nicht nur klassifiziert sein, sondern sie sollen auch in nicht geheimer Art, nicht geheimer Form an die Öffentlichkeit herausgegeben werden. Und die Liste der Themen, die in diesen Berichten dann zu finden sein sollen, die hat sie auch erweitert. Es geht da nämlich insbesondere um UFO-Sichtungen, Achtung, jetzt kommt's, in der Nähe von Kernwaffenanlagen. Und es geht auch um zum Beispiel den aktuellen Wissensstand in den Bereichen Antrieb, aerodynamische Steuerung, Signaturen, Strukturen, Werkstoffe, Sensoren, Gegenmaßnahmen, Waffen, Elektronik und Energieerzeugung als Grundlage für potenzielle künftige Investitionen zum Nachbau dieser fortschrittlichen Eigenschaften und Leistungen. Also wer jetzt noch einen Zweifel daran gehabt hat, dass es bei den UFOs, dass es dem Militär darum geht, also dass die das als etwas Technologisches sehen und nicht einfach nur als Hirngespinst von Oma Erna, die vom Balkon was sieht, sondern dass die das wirklich als was Technologisches sehen, was sie auch gerne hätten. Hier sehen wir den Beweis dafür, wenn jetzt also sogar solche Gesetzesentwürfe hier gemacht werden, in denen die Senatoren diesen Weg beschreiten. Und sie sagen auch, dass sie unter anderem die biologischen Effekte näher unter Kontrolle näher in Augenschein nehmen sollten in durch dieses neue Überwachungsbüro für UAP. Und das ist sehr interessant.
Es soll ja ein neues, das hast du gerade eben erwähnt, wichtig ist, es soll eine Institution geschaffen werden, Anomaly Surveillance and Resolution Office. Also es werden Strukturen jetzt geschaffen. Das ist nicht mehr nur Programme, sondern das wäre dann ein Büro, was sich dauerhaft mit diesen Themen beschäftigt. Das heißt, man sieht wieder, welche Ernsthaftigkeit dahinter steht, welche Absichten jetzt dabei sind und dass es werden jetzt die organisatorischen und die inhaltlichen Aufgaben sind so, dass man sich in Zukunft damit weiter beschäftigen wird und versuchen wird, rauszukriegen, was möglich ist. Also, wie gesagt, das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist nicht mehr ein Programm, was aufgebaut wird. Also man denke an Blue Book, ja, und dann spektakulär wieder eingestellt wird, weil es so langweilig ist. Sondern es ist auch klar, in gewisser Weise ist damit auch klar, dass das, was vorher behauptet wurde, nicht der Wahrheit entsprach. Also mit dem Begriff Lüge, für einige Leute wird es zutreffen, für andere wird das Unwissenheit bedeuten oder nicht richtige Einschätzung. Aber also das halte ich auch für wichtig. Also das heißt, innerhalb des Department of Defense, also des Verteidigungsministeriums, eine Stelle zu schaffen, das ist die Forderung von Gillibrand, die sich damit in Zukunft beschäftigen wird. Die du eben definiert hast. Ne?
Man muss allerdings dazu sagen, dass es eben hunderte Änderungsvorschläge von Senatoren gibt, von denen viele dann auch wieder verschwinden, wenn keiner dafür stimmt. Das heißt, diese Senatorin braucht jetzt die Unterstützung von mächtigeren Senatoren, zum Beispiel von den Chefs des Armed Services und des Intelligence Committees, also des Streitkräfte- und des Geheimdienstausschusses im Senat. Und wenn die dann auch dafür trommeln, es gibt auch viele Leute, die schon dafür trommeln, also Christopher Mellon ist einer davon, habe ich gesehen, dann könnte das Realität werden. Das wäre natürlich super, wenn es aus der zivilen Forschung da eben auch Leute gäbe. Aber das wäre dann eben alles viel transparenter, als was man sich so sonst vorgestellt hat im House of Representatives. Und ich meine, wir haben ja schon gesehen an dem Bericht, der für den Direktor der nationalen Geheimdienste rausgegeben wurde im Juni 2021, dass es da offenbar erheblichen Gegenwind gibt von bestimmten Organisationen im Verteidigungsestablishment, unter anderem von der Luftwaffe, die das eben gar nicht so offen öffentlich sehen wollen und die auch bis zu dieser Bericht erschienen ist, auch keine Informationen dahin weitergeleitet haben. Also die Anzeichen verdichten sich und werden sich meiner Ansicht nach in Zukunft noch viel mehr verdichten. Das, und wir werden auch im weiteren Verlauf der Sendung über eine der Sachen reden, dass es da eben noch andere streng geheime Projekte gibt, von denen man bis jetzt gar nichts weiß. Das war, als wir, das muss ich auch mal bei der Gelegenheit loswerden, als ich im Juni 2007 Exopolitik gegründet habe, da hieß das ja anfangs Deutsche Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie. Ja, da haben sich alle an den Kopf gegriffen und gesagt, den kann man ja gar nicht ernst nehmen. Es gibt ja erstens keine UFOs, wie soll es dann zweitens Technologie geben? Außerdem, das ist ja eine Verschwörung, dass Technologie hier untersucht würde. Und ich habe mich dann irgendwann im Laufe der Zeit dazu entschieden, das abzumildern und zu sagen, lassen wir das mal weg mit der Technologie. Das ist way over the top im Moment. Jetzt geht es erstmal nur um das Phänomen an sich, dass das real ist. Aber so wie ich die Sache sehe, also seitdem heißt es ja dann Exopolitik Deutschland oder es hieß dann Deutsche Initiative für Exopolitik, dann Exopolitik Deutschland und wahrscheinlich werden wir es bald wieder nennen Exopolitik Deutschland für Freigabe der UFO-Technologie. Damals, als das noch ganz problemlos möglich war, da hat man auch, konnte man ja sehen, wer die Besucher auf der Webseite waren. Das waren sehr interessante Gäste, die da waren, also von amerikanischen Militärbehörden über Bundeskanzleramt in Österreich und Verteidigungsministerien aus verschiedenen Ländern und so. Echt interessant, wer sich dafür interessiert hat. Also ich bin der Meinung, das wird demnächst noch mehr in den Fokus geraten, diese ganze Diskussion darüber, wer hat eigentlich, also was haben die eigentlich wirklich rausgefunden und wer untersucht das? Ja. Da denke ich, dass.
Wir haben uns ja ein paar Mal schon darüber unterhalten, warum US Navy? Also, das heißt, da kommen wir heute noch dazu, von dieser Pressekonferenz, wo jetzt, das sind alles Leute aus der US Air Force gewesen. Und ich glaube, zu den Erklärungen, die wir bereits hatten, zu denen wir, kann man jetzt eine noch hinzufügen, nachdem ich das gesehen habe, nämlich, dass die US Air Force ein Problem hat, dass sie zu viel zu verstecken hat. Also was man, wenn man das sieht, was dort passiert ist, ist einem klar, dass die Air Force sitzt auf einem, wie soll ich das nennen, einer Schatztruhe mit Ereignissen und Berichten und hat gleichzeitig das Problem, dass sie die dazu gelogen hat und diskreditiert hat. Und wenn sie jetzt da anfängt auszupacken, so wie die Navy das jetzt macht bei den neueren Sichtungen, wie gesagt, über Wasser, wo man, da ist nichts anderes, was man erfassen kann. Da sind keine großen Fehlmeldungen möglich. Aber wenn man die Sachen sieht von der Air Force, das sind ungeheuerliche Dinge, die dort vorgefallen sind, auch in der Bedeutung für die nationale Sicherheit, dass sie das Problem haben, zu viel gelogen zu haben. Und wenn sie anfangen, jetzt auszupacken, müssen sie eigentlich, nicht eigentlich, sondern es wird klar sein, wie viel gelogen wurde. Das kam sogar in dieser Pressekonferenz auch zur Sprache, dass Militärs dann, das heißt Leute, die Sichtung hatten, darüber gesagt haben, es ist eben großflächig gelogen worden. Und das muss man sich mit dazu denken. Also auch das wird aber für unsere Fraktion interessant werden, weil man sehen wird, wie viel Information es in Wirklichkeit vorher schon gegeben hat, die nicht bearbeitet wurde, die also nicht adäquat bearbeitet wurde, und dass wir jetzt langsam dahin kommen, was dazu führt, dass man sich ganz grundsätzlich Gedanken machen muss darüber, was man eigentlich weiß, wie viel von dem, was man wissen könnte, was man erfährt und warum man das nicht erfährt. Also das ist ein es ist so ein bisschen Büchse der Pandora, auf der sie sitzen. Nicht nur eine Schatztruhe, sondern auch eine Büchse der Pandora.
Ja? Weil vieles wahrscheinlich auch ungesetzlich war einfach. Das geht, da muss man schon sagen, da muss man Stephen Greer wieder recht geben mit seinem Disclosure Project von 2001, wo er ja schon gesagt hat, da gibt's so viele geheime, schmutzige Geheimnisse. Wenn das öffentlich wird, dann müssten viele Leute, die das damals beschlossen haben und die das durchgeführt haben, hinter Schloss und Riegel landen. Also müsste man sich überlegen, wie man mit denen umgeht. Und die Aussicht darauf, dass das, wenn das bekannt wird, dass die dann rechtliche Probleme kriegen, sorgt natürlich jetzt nicht unbedingt auch für große Begeisterung bei den Leuten, wenn es darum geht, diese Geheimnisse ans Licht zu bringen irgendwie. Mhm. Ja, das ist eben auch ein Problem. Außerdem, wie steht denn dann die US-Regierung da? Sie haben jahrzehntelang nicht nur das geheim gehalten und illegale Projekte am Laufen gehabt, sondern sie haben auch noch aktiv UFO-Forscher überwacht und sie haben Leute lächerlich gemacht und sowas, die das, also das könnte wirklich, also allein das könnte für einen großen Vertrauensverlust sorgen. Aber eine, wie ich finde, eine schöne Spitze des Eisbergs liefert uns ja Luis Elizondo, dieser Mann hier, ja, den man wirklich als Whistleblower bezeichnen muss. Er, Luis Elizondo hat, wie wir jetzt wissen, an einem kleineren Projekt als an dem, der von der New York Times berichtet wurde, mitgearbeitet. Aber er hat nichtsdestotrotz ungeheure Einblicke da rein und macht immer wieder interessante Andeutungen dazu. Und mehr darf er halt nicht machen, weil er noch unter Geheimhaltung steht. Hat auch in einem Interview gesagt, du glaubst ja gar nicht, wie ich meine Worte immer auswählen muss. Und da gibt's einen ganzen Haufen Leute im Pentagon, die hinter mir her sind und mir genau auf die Finger gucken, was ich hier sage. Und dieser Mann steht unter enormem Druck und trotzdem gibt er immer wieder Interviews. Und jetzt hat er dem GQ Magazine, was ist das hier für ein Magazine?
Gentleman's Quarterly, also das ist so ein mein Männermagazin, kann man sagen. Allerdings nicht im Playboy-Stil, sondern mehr allgemeine Themen. Ja.
Okay, da geht's dann wahrscheinlich auch um coole Gadgets, die man sich kaufen kann.
Ja, und wie Karriere und Rhabarber, also sozusagen so diese. Aber das Interview hat mich, es ist mir sozusagen beim Fischen in meinem 5-Zentimeter-Netz aufgetaucht, wo ja auch nicht alles aber das war hochinteressant. Es waren mehrere Punkte, an denen ich gedacht habe, ja. Also das eine war, dass er erzählte von diesem 40 Fuß, also sagen wir mal 12 Meter oder 13 Meter, Objekt, also Tic Tac, was dort gesichtet wurde. Und dann hat er, das habe ich erstmalig hier jetzt gelesen, dass es in der Lage war, das Radar dieses Objekt verfolgenden Flugzeuge zu stören, Jam, also das heißt keine Ortung mehr möglich. Das heißt, auf technologisch eingewirkt hat auf die Radarausstattung der Flugzeuge, vielleicht auch der Schiffe, das ist nicht genauer genannt. Und was ich noch frappierender fand, dass er sagt, dass er im Besitz von Dokumenten ist, die exakt diese Form und die Bewegung eines Objektes beschreiben. Also Tic Tac gab es schon in Akten 1950 und 1960, die er hat. Das ist also keine neue Erscheinung, sondern gibt schon sehr lange. Das habe ich auch das erste Mal gelesen. Er sagt, er hat diese Dokumente bei sich. Und denn das möchte ich direkt mal vorlesen. Da sagt er, lassen Sie mich Ihnen eine Idee geben. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann nicht so konkret sprechen, aber man könnte sich vorstellen, also er macht das in so verklausulierter Form, so macht das vorstellen, dass Sie einen Bericht von einem Piloten bekommen, der sagt, Lou, es ist wirklich seltsam. Ich flog und da kam diesem Ding nahe und ich kam nach Hause und es war, als hätte ich einen Sonnenbrand. Ich war 4 Tage lang rot. Das ist ein Zeichen von Strahlung. Das ist kein Sonnenbrand, es ist eine Strahlenverbrennung. Dann könnte ein Pilot sagen, wenn Sie etwas näher gekommen wären, Lou, ich bin im Krankenhaus, ich habe Symptome, die auf Mikrowellenschäden hinweisen, also innere Verletzung, und sogar in meinem Gehirn gibt es eine Morphologie, also eine Erscheinungsform von Verletzung. Und dann bekommst du vielleicht jemanden, der wirklich nahe kommt und sagt, weißt du, Lou, es ist wirklich bizarr. Es fühlte sich an, als wäre ich nur 5 Minuten dort, aber als ich auf meine Uhr schaute, waren 30 Minuten vergangen. Aber ich habe nur für 5 Minuten Sprit verbraucht. Wie ist das möglich? Also das heißt, er beschreibt nicht eine Empfindung von Zeit, sondern es gibt 2 konfligierende Messungen, nämlich die Messung auf seiner Uhr und die Messung von seinem Spritverbrauch, was man ja als Pilot gerade bei den Jets, die sozusagen im Normalfall, sage ich mal, 1 Stunde und mit Zusatztanks mal 2 Stunden dann unterwegs sind, hat man das ständig im Blick, wie der Sprit aussieht. Und da hat man, also Fuel Flow ist sozusagen, wird so abgerechnet. Und dann kann er sagen, okay, das waren 5 Minuten, meine Uhr hat aber 30 angezeigt. Wie ist das möglich? Hier stimmen die Zeiteinheiten nicht mehr. Und er sagte, es fühlte sich an, als wäre ich nur 5 Minuten dort, aber als ich auf meine Uhr schaute, vergingen 30 Minuten, aber ich verbrauchte nur 5 Minuten Kraftstoff. Wie ist das möglich? Nun, wir glauben, dafür gibt es einen Grund und es hat wahrscheinlich mit der Verzerrung der Raumzeit zu tun. Je näher Sie einem dieser Fahrzeuge kommen, desto mehr erleben Sie die Raumzeit relativ zum Fahrzeug und zur Umgebung. Das heißt, angenommen wird ja wegen dieser rechtwinkligen Bewegung, dass es physikalisch Dinge außer Kraft setzen kann, dass das eine der Beweisen ist und dass es dann Einwirkungen gibt. Genauso wie Elizondo in diesem Interview beschrieben hat, dass es Videos gibt, die viel länger sind, also über 20 Minuten, die nie gezeigt wurden, die aber Leute wie Gillibrand oder ähnliche wahrscheinlich gesehen haben. Also das sind klassifizierte, immer noch geheim gehaltene Sichtungen. Und er hat auch beschrieben, was auch wieder ein Faktor war, wo ich OO sagte, dass es Piloten gab, die in 15 Meter Entfernung neben diesen Objekten hergeflogen sind und das aufgenommen haben. Das sind auch Videos und Aufnahmen, die wir noch nicht gesehen haben. Wir haben zwar Berichte von dem gerade den letzten CIA-Chef, der gesagt hat, es gibt also viele 100 Filme, von denen wir, die wir nicht gesehen haben, die aber andere gesehen haben. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Faktoren, die die Leute im Senat davon überzeugt und auch Militärs überzeugt, da weiter ranzugehen. Es ist auch vollkommen klar, dass es sich nicht um Fluggeräte der nächsten Generation handelt, wenn wir also von 5. Generation der Kampfflugzeuge sprechen, 6., sondern das hier ist weit außerhalb des Bereichs, der bei uns technisch machbar ist, von dem wir zumindest wissen. Ja, und also das heißt, da gibt es noch hinter diesen Fluren, die wir mittlerweile kennengelernt haben, mit den Videos, die über Elizondo rausgekommen sind, Klammer auf, das ging ja über einen deutschen Server, wenn ich mich richtig erinnere, bei einer Special Effects Firma. Sollten wir vielleicht auch nochmal nachfragen, wie das denn eigentlich
das war. Das haben wir schon versucht rauszukriegen. Das haben viele schon versucht rauszukriegen. Der Besitzer von der Videofirma kann sich nicht erklären, wer das gemacht hat, weiß auch nicht mehr, wer da was hatte. Die hatten da einen Server, wo verschiedene Leute, die zugearbeitet haben, Videomaterial hochladen konnten. Und so ist das eben dann dort entstanden. Aber er weiß wirklich nicht mehr, wer ihm das hochgeladen hat.
Okay, also es gibt sehr viel mehr. Wir haben die bekannten Räume. Hinter den bekannten Räumen gibt es Tore und Türe, die in weitere Räume führen. Und das ist, das kann man ganz sicher feststellen aufgrund dieser Aussagen jetzt von Lou Elizondo. Es gab noch ein paar Sachen. Er wurde dann gefragt, was denn, wovon er ausgeht, interdimensional, Zeitreise oder räumliche Reise. Er sagt, alle Möglichkeiten sind da. Und er hat darauf hingewiesen, dass es sicher, dass es auch wieder intelligent gesteuert ist. Das heißt, dass es sich für Nuklearanlagen interessiert. Also das heißt, die Flugzeugträger sind ja nuklear angetrieben. U-Boote sind nuklear angetrieben, bei den Amerikanern zum allergrößten Teil. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, also wenn man immer sagt, Atomkraftwerke, es sind einfach nuklear, es sind die Waffen, es sind die Energieerzeugung, um Antriebe zu haben. Und dort tauchen diese Dinger dann auf. Das ist, der sagt, ein weiteres Kennzeichen von dem von der Navy ist dieses, dass es direkt vom Weltraumatmosphäre ins Wasser kann. Und einer der Gründe für das Wasser, die er jetzt benennt, sagt, dass es einfach ein Tankstopp ist. Also das heißt, wenn es sich um Raumzeit handelt, wird dafür Materie gebraucht und Energie. Die einfachste Form dafür ist Wasserstoff und die dichteste Form von Wasserstoff, die man aufnehmen kann, um sich eben sozusagen aufzutanken, ist Wasser. Einfach ins Wasser runterzugehen. Also das ist eine der Hypothesen innerhalb seiner Kreise, warum diese Objekte auch unter Wasser unterwegs sind. Also einfach, das hat er gesagt. Und dann wurde er gefragt, ob es Crash Retrieval, also ob man abgestürzte Teile oder ganze Fluggeräte hat. Und dann sagt er darauf, dazu darf er nichts sagen. Sagt dann aber hint, hint, also das ist übersetzt so, ich winke jetzt mal mit dem Zaunpfahl. Materialien könnte sein, dass man die hat. Da haben wir ja auch schon drüber berichtet, was dort untersucht wurde. Dann wurde er gefragt, ob diese Geräte bemannt sind. Und da war ich erstaunt, er meinte, ja, er geht davon aus, dass ein Großteil davon tatsächlich in unserem Sinne, wir haben aus unserer aus bemannt, da sitzt also was drin.
Nee, er sagt in dem Interview, glaube ich, die sind auf jeden Fall intelligent gesteuert. Das, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall klar. Bei den Tic Tacs geht man ja auch eher davon aus, dass es Drohnen sind oder so.
Naja, er sagt, ist es deine Meinung? Ist es deine Meinung? Sind das Drohnen oder glaubst du, dass da was drin sitzt in denen? Und dann sagt er, ich glaube, dass da etwas drin sitzt. Das ist die zweite Frage danach. Ja. Okay. Vorher wird er gefragt, glauben Sie, dass die Schiffe bemannt sind? Und dann ist seine Antwort, sie sind intelligent kontrolliert, das ist sicher, weil sie antworten und reagieren auf unsere Aktion. Also das ist sicher, betont er nochmal. Sie sind absolut klar intelligent, intelligent von irgendetwas kontrolliert. Und dann kommt diese Frage, glaubst du von außen Drohnen oder von sitzt da was drin? Und das drin könnte ja auch Android oder irgendwas anderes, also eine Form von was wir uns jetzt nicht vorstellen können. Es gibt ja nicht, wird ja nicht nur diese zwei Kategorien geben, sozusagen organisch und Roboter, sondern können ja davon ausgehen, so wie bei uns geforscht wird, dass es da Mischformen von geben könnte. Okay, aber das ist alles in diesem Interview drin und das ist spektakulär. Also wir werden es auch verlinken. Ich empfehle, das zu lesen, weil eben auch klar ist, dass Louis Elizondo immer sagt, ich muss aufpassen, was ich sage. Ich weiß viel mehr, als ich erzählen kann. Aber er ist eben eine der Quellen, die uns am weitesten wegführen. Und vor allen Dingen, also das heißt, ist auch klar, wenn er gefragt wird danach, gibt es denn abgestürzte Objekte? Und er nicht antwortet, nein, ich habe keine Informationen darüber, dass wir das jemals hatten, sondern sagt, dazu kann ich nicht antworten, ist auch das bereits, hat das ein Informationsgehalt, diese Aussage.
Auch wenn das den Leuten gar nicht so recht ist, wahrscheinlich, dass der das sagt. Also Louis Elizondo steht unter Beschuss, steht unter Druck. Höchsten Respekt an Louis Elizondo.
Ja.
Eine wichtige Sache möchte ich noch erwähnen, was in Deutschland vor sich geht. Es gibt ein sehr gutes neues Buch, was erschienen ist, denn es fasst alle deutschen UFO-Akten zusammen, die bislang bekannt ist. Autor und Herausgeber des Buches ist Andreas Müller, der Herausgeber von Grenzwissenschaft aktuell. Und er hat in dem Buch, muss man sagen, wirklich super Arbeit geleistet, den gesamten Wissensstand, also was deutsche Akten angeht, auch mit dem Blick nach Österreich und die Schweiz, hier mal zusammenzufassen. Es ist ein wirklich umfassendes Buch, das enthält Politiker-Statements zu UFOs, Vergleiche zu anderen Ländern, Goethes UFO-Sichtung, Foo Fighters, Blue Book-Akten zu Deutschland, was Werner Utter von der Lufthansa erlebt hat, UFO-Akten der Bundeswehr, der Polizei, des Bundesnachrichtendienstes, der Stasi und so weiter. Mein Name taucht auch ein paar Mal da drin auf, weil auch Sachen in dem Buch enthalten sind, die ich zuerst veröffentlicht habe. Hier zum Beispiel diese Akten vom Auswärtigen Amt über die UNO-Resolution 33426. oder die Sachen der Bundestagsausarbeitung, die ich ja öffentlich gemacht habe, und auch dieses juristische Tauziehen um die Veröffentlichung, Bundespressekonferenz 2015 mit den Lachern des Regierungssprechers, was der Kanzlerkandidat Martin Schulz über UFOs zu sagen hatte, das war ja hochinteressant. Wenn er Bundeskanzler geworden wäre, wüssten wir wahrscheinlich schon viel mehr, was in deutschen UFO-Akten drinsteht, denn er hat damals gesagt, wenn ich Kanzler werde, dann werde ich gucken, dass ich die öffentlich kriege. Ist natürlich leider, hat nicht geklappt. Also alles in allem ein wirklich empfehlenswertes Buch. Besorgt euch das, Deutschlands UFO-Akten. Ich finde, das darf in keinem Bücherregal fehlen von Leuten, die sich ernsthaft mit UFOs auseinandersetzen. Denn das ist ganz klar, wenn man dieses Buch gelesen hat, wenn man es einfach nur hat, wenn irgendeiner sagt, UFOs gibt's nicht oder so, kannst du ihm einfach hier das Buch in die Hand drücken und sagen, guck mal hier, die ganzen Geheimdienste, Militär, Polizei und die haben wohl alle falsch gelegen. Die haben da wohl alle irgendwie nicht mehr alle Untertassen im Schrank gehabt. Ja, also es ist wirklich ein echt gutes Buch, das alle Akten, die mir bislang bekannt sind, zusammenfasst und sogar noch mehr. Ich habe auch noch neue Akten da drin gefunden, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Hat auch zusammengearbeitet mit einem Historiker, Ralf Bülow, mit Andreas Anton und Michael Schetsche vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Marius Kettmann hat auch mitgemacht von MUFON, von der DGUFO. Und super Buch. Ich hätte ihn wirklich auch gern dazu selbst interviewt, was er da geschrieben hat. Das wäre bestimmt ein sehr spannendes Interview geworden, aber daraus wird leider nichts, denn Andreas Müller hat beschlossen, sich nicht von mir interviewen zu lassen. Er zieht es vor, dass er nicht Teil dieser Formate sein möchte. So hat er es ausgedrückt. Naja, gleich geht es weiter hier bei uns mit dem langjährigen Chefjournalist Ralf Blumenthal von der New York Times, der mir ein langes Interview gegeben hat über sein neues Buch zu John Mack und über die Enthüllungen zu ATIP, über seinen Artikel.
Ironische Anmerkung machen, wer bereit ist, mit dir zu reden, aber in Deutschland nicht. Das ist wirklich, darf ich jetzt mal kommentieren, skurril, ja, weil ich verstehe das nicht. Wir haben uns nie irgendwie negativ dazu geäußert, aber es gibt Aversionen auf der anderen Seite, die ich nicht verstehe. Ich halte das nicht für sinnvoll, ich halte das nicht für vernünftig und ich halte das nicht für zielführend in irgendeine Richtung, wenn an diesem Thema man nicht im Groben wenigstens sozusagen zusammenarbeitet und wenn es dort du darfst hier nicht mitspielen, Reaktionen gibt, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was das soll. Also du willst dich ja nicht dazu äußern, mache ich das eben. Ja.
Ralf Blumenthal von der New York Times hat jedenfalls gar kein Problem, mit mir zu reden. Genauso wenig wie George Knapp, der preisgekrönte Journalist aus Las Vegas, dem wir diese ganzen Enthüllungen zu verdanken haben und der jetzt ein neues Buch rausgebracht hat.
Und Avi Loeb hat kein Problem, mit dir zu reden.
Avi Loeb auch nicht. Nein, es passiert mir sehr, sehr selten sowas. Hier, das neue Buch von George Knapp, James Lakatsky und Colm Kelleher ist jetzt rausgekommen, hat enthüllt viele, viele neue Hintergründe über das geheime UFO-Programm der USA. In vielen Fällen hat die New York Times falsch gelegen übrigens. Und wenn man sich jetzt fragt, wer ist James T. Lakatsky, das ist der Mann, der OSAP überhaupt gegründet hat und das beim Militärgeheimdienst auch durchgeführt und geleitet hat. Und Colm Kelleher ist sozusagen sein Gegenpart auf der zivilen Seite gewesen. Er war der Leiter, der Programmleiter bei BAS, bei Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, der in Zusammenarbeit mit Lakatsky dieses Programm durchgeführt hat. Und George Knapp hat auch daran geschrieben. Und ich habe sowohl mit George Knapp als auch mit Colm Kelleher darüber gesprochen. Es gibt sensationelle neue Erkenntnisse aus diesem Buch, muss man wirklich sagen. Was wir bis jetzt gewusst haben, war nicht mal die Spitze des Eisbergs. Und es geht hier um ganz knallharte biologische Folgen von ausgesetzt sein, wenn man mit UFOs zu tun hat. Es gibt richtige krasse neue Informationen dazu, aber darüber reden wir gleich. Übrigens, wir reden auch noch über viele andere Sachen, aber das ist, sage ich mal, das Highlight. Und wer unsere Sendung kennt, der weiß, das Allermeiste und Längste und Interessanteste findet immer nach dem Cut statt, aber leider nur für Abonnenten von Exomagazin TV, denn wir müssen auch irgendwie unsere Brötchen bezahlen. Wenn ihr die Sendung weiter gucken wollt, könnt ihr das gern tun auf exomagazin.tv. Dort gibt es ein Abo, das kostet im ersten Jahr 49 Euro und dafür könnt ihr Zugang zu sämtlichen exklusiven Filmen und Videos kriegen, die dort sind für Abonnenten. Und für alle anderen hier auf YouTube ist jetzt leider Schluss. Ich bitte um euer Verständnis dafür, dass wir eben Journalisten sind und wir verdienen unser Geld mit guten Informationen. Also, macht's gut und wir sehen uns gleich wieder auf ExoMagazin TV. Bye.